Cyberangriffe sind eine wachsende Bedrohung für Unternehmen von jeder Größe. Wie können sich Unternehmen schützen? Welche Massnahmen sind wirklich effektiv und welche Rolle spielt der Mensch in der IT-Sicherheit? Das alles besprechen wir heute mit unserem Experten Gregor Wegberg von One Consult. Von ihm möchte ich in dieser Folge wissen, welche aktuellen Bedrohungen gibt es denn überhaupt im Bereich Cybersecurity? Welche Schutzmassnahmen helfen Unternehmen, um sich effektiv absichern? Und wie schafft man ein nachhaltiges Sicherheitsbewusstsein im Team? Am Mikrofon ist Stefan Lendi. Schön, sind Sie mit dabei.
iSource Podcast.
Gregor, schön bist du da. Willkommen.
Merci vielmals, Stefan.
Was für eine Rolle spielt ganz grundsätzlich das Thema IT-Sicherheit? Was löst das amigs für Gefühle aus in den Firmen, mit denen ihr arbeitet?
Ganz viel Sorgen und ganz viel Unwissenheit, ganz viel Fragezeichen. Also sie schauen mich mit grossen Augen an und sagen, Hilfe.
Ich sehe es immer so bei Konferenzen, wenn es heisst, oh, jetzt kommt ein Vortrag zum Thema Cybersecurity, dann so drehen die Leute die Augen und sagen, hey, nicht schon wieder. Und ich bin einer, der sich aus Moderatorensicht, aus Coachsicht immer wieder dafür einsetzt und sagt, gerade eben, weil es ein schwieriges Thema ist, weil es ein komplexes Thema ist, wir müssen uns darüber unterhalten, wir machen es zu wenig, wir wissen zu wenig und das schafft Risiken.
Absolut. Also wir verbringen zu wenig Zeit und wenn wir sie miteinander verbringen, wenn wir über Cybersicherheit reden, meistens reden wir aus meiner Sicht über das Falsche und ich hoffe, wir können heute ein bisschen über das Richtige reden.
Was ist das Falsche, über das man redet?
Man glaubt immer, der Mensch sei schuld, also der Mitarbeitende, oder? Man muss die menschliche Firewall sicherstellen, also immer der Mensch ist schuld, der Mitarbeitende ist schuld. Wenn man aufs Falsche klickt, wird man entlassen. Das ist der falsche Ansatz und wie man es alt kennt, Security sagt immer Nein. Und wir müssen schauen, okay, wie können wir Ja sagen? Ja, und so geht es sicher.
Das heisst, was ist der richtige Weg? Formulieren wir das nochmal ganz, ganz klar. Was ist der richtige Weg für Sie, anstatt eben zu sagen, der Mensch ist schuld?
Der richtige Weg ist zu überlegen, was sind die realen Risiken, nicht Risiken, die in der Broschüre von irgendwelchen Marketingpersonal steht, sondern wirklich, was sind die konkreten Risiken und dann sich zu überlegen, was kann ich mir auch leisten.
Das heisst, was sind die konkreten Risiken für mich, für meine Firma ganz konkret, also nicht abstrakter Natur?
Ganz genau, nicht abstrakt, nicht was es für Microsoft oder Google relevant ist, sondern was ist für mich, für meine KMU relevant.
Wie finde ich aus, jetzt gerade eben KMU mit 10, 20 Mitarbeitern, aber mit 200, 300 Mitarbeitern, wie finde ich aus, was für mich relevant ist?
Wenn es geht, die Experten fragen, die eigene IT-Partner oder Security-Partner fragen, da wird am meisten bringen und sonst wirklich nachlesen, sei es beim BACS, beim Bundesamt für Cybersicherheit in der Schweiz, was empfehlen sie an einem KMU? Und das sind wirklich grundlegende Sachen, einfache Sachen, wenn man sich auf das fokussiert und nicht ablenken lässt.
Was heisst grundlegend, was heisst einfach?
Grundlegend und einfach heisst heutzutage, ich habe eine Multifaktor-Authentisierung, also ich muss nochmal einen zweiten Code angeben, wenn ich mich irgendwo anmelde. Das ist überall ausgerollt. Jeder Mitarbeiter muss das machen.
Das heisst, ich komme noch einen Code über aufs Handy, in eine bestimmte Applikation oder ein SMS oder irgendetwas, also Mehrfaktor-Authentifizierung.
Ganz genau. Ich tue mein Passwort eingeben, und dann tue ich noch einen zweiten Faktor, den ich per SMS zum Beispiel bekomme, eingebe.
Also das gehört zu den Basics, was noch?
Absolut basic. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass man seine Systeme aktuell hält. Vor allem Systeme, die am Internet hängen. Alles, was ich aus dem Internet erreichen kann, all meine Remote-Work-Hilfsmittel, die müssen immer auf dem aktuellsten Stand sein.
Und da gehört mehr dazu, als man normalerweise meint?
Ja, die meisten übersehen, was sie eigentlich am Internet alles haben. Das heisst, dort ist eben die Qualitätssicherung dann so enorm wichtig. Und Qualitätssicherung heisst in dem Bereich sogenannte Schwachstellenmanagement. Also ich schaue, was habe ich an Systemen und Schwachstellen aus dem Internet erreichbar.
Jetzt gerade bei Produktionsbetrieb, haben sie irgendwo noch Maschinen, die noch irgendwo ein Display hat. Du lachst jetzt gerade, wenn ich das nur erwähne. Darum, also nicht nur jeder Laptop, den ich glaube, habe ich im System, sondern eben auch ganz viele Maschinen, ganz viel Hardware. Sonst ist unter Umständen noch am Internet und funktioniert noch mit Windows 3.1 oder Windows 7 oder was auch immer, oder?
Ich hoffe nicht 3.1, aber absolut, ganz genau das ist das Problem. Viele Unternehmen, oder man baut etwas auf, man steckt es irgendwo ein, man verbindet es irgendwie und um ein Jahr, zwei später haben wir es lange vergessen und dann merkt man, wenn dann der Angriff kommt, oh, das ist am Internet gegangen. Oh, das ist einfach angreifbar.
Das heisst, zuerst mal eine Analyse machen mit einem Partner zusammen, was hängt denn bei uns alles am Internet? Und das ist nicht das, was auf den ersten Blick am Internet hängt, weil dort ist meistens dann eben alles abgesichert, sondern auf den zweiten Blick, was gibt es da noch?
Ganz genau. Das ist genau der wichtige Schritt, oder? Du sagst es genau richtig. Zuerst, was ist am Internet, dann, was gibt es noch? Und wenn du diese zwei Schichten abgehackt hast, bist du schon meilenweit weg, also weitergekommen.
Also wenn wir wissen, was am Internet hängt, ist schon mal gut, aber genau dort müssen wir absichern.
Dort müssen wir zuerst absichern.
Wie ist es mit Systemen, die wir nicht können updaten können, weil die Maschine jetzt eben nur auf Windows 7 läuft?
Dann wird es schwierig. Ich muss gerade durchatmen. Dann braucht man sogenannte flankierende Massnahmen, würde man in der Fachsprache sagen. Das heisst, wir müssen uns überlegen, wie können wir das System anderweitig schützen, ohne dass wir das System, das wir nicht anlangen können, eben nicht anlangen müssen. Das heisst, wir müssen es noch weiter vom Internet trennen, Zwischenschritte einbauen, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen definieren. Das ist enorm schwierig und sehr kostenaufwendig leider.
Aber sicher mal vom Netz abhängen auf jeden Fall. Multifaktor-Authentifizierung, Updates installieren, immer auf dem neuesten Stand sein. Weil die Updates die enthalten Bugfixes und schliessen die Hintertürli Sicherheitslücken, wo man reinkommt. Was ist noch wichtig? Braucht es noch zusätzliche Virenschutz, Antivirenprogramm, Intruder-Sicherung? Was kann man alles noch machen?
Ja, die sogenannte Intrusion Detection and Prevention System. Also ja, man sollte einen Antivirenschutz haben. Das nennt sich heutzutage Endpoint Detection and Response, ein EDR-Produkt.
Endpoint Detection and Response. Was ist der Unterschied zum Virenschutzpaket, den ich am liebsten runterlade?
Der Virenschutz, der klassische Virenschutz, ist eine sogenannte Software, die nach Muster sucht. Das heisst, es sucht nach ganz bestimmten Mustern in Software. Das ist einfach umgehbar. Das heisst, ich kann einfach meine Software leicht anpassen als Angriff und schon werde ich nicht mehr erkannt. Ein EDR-Produkt geht viel mehr auf das Verhalten von der Software. Wie verhalten sie sich, was macht sie konkret über die Zeit und da kann ich dann erkennen, was sieht verdächtig aus.
Das heisst, man hat eine Baseline, also das Grundverhalten von der Software, das ich kenne und wenn die Software plötzlich etwas macht, das ich eben noch nicht kenne, das nicht etabliert ist, das mir nicht bekannt ist, dann schlägt das System Alarm oder blockiert
ganz
das
sogar. Genau, dann schlägt es Alarm. Und dann ist eben der wichtige Punkt und wieso ich das nicht als die ersten zwei Massnahmen nenne. Jemand muss den Alarm sehen, ein Mensch, und darauf reagieren. Das heisst, der Alarm für sich ist mir noch nicht viel wert. Ich brauche jemanden, der reagiert. Und darum ist das eben etwas, was man machen muss, indem man dann einen Partner hat oder selber Mitarbeitende hat, die darauf schauen. Und das ist dann so ein richtiges Security Operations Center.
Du hast am Anfang gesagt, es ist nicht immer der Mensch geschuld, aber wenn wir jetzt all die Massnahmen haben, das heisst, wir haben, sagen wir mal schnell, wie es heisst, das nicht der Virenschutz, sondern neu heisst das?
EDR, Endpoint Detection Response.
Endpoint Detection and Response, eine Software, die sich anders verhaltet. Wir haben Multifaktor-Authentifizierung, wir haben die latest Updates installiert und die Maschine in der Firma, die gleich noch irgendwo am Netz hängt, mit Windows 7, die haben wir abkoppelt entsprechend vom Internet. Somit alles in Ordnung, alles erledigt. Jetzt aber kommt der Faktor Mensch dazu. Der Faktor Mensch, eben oft ein Einfallstor für Cyberangriff. Ich habe einmal bei mir gesehen, stöbern über einen Tor-Browser, was man da alles kann einkaufen im Internet und was es da alles gibt, beim Dark Web im Hintergrund. Dort, es ist grusig, was es da alles gibt für Attacken und für Möglichkeiten. Der Mensch als Einfallstor für Cyberangriff. Wie funktioniert so Cyberangriff und warum sind wir Menschen anfällig dafür?
Wir Menschen sind schlussendlich soziale Wesen. Unsere ganze Beziehung zueinander funktioniert auf Vertrauen. Das heisst, ich als Angreifer kann genau das Vertrauen, die Grundeinstellung, dass mir der Gegenüber vertraut, ausnutzen. Das sind wir dann im sogenannten Social Engineering-Bereich. Also ich nutze den Menschen halt aus zu meinen böswilligen Zweck in dem Fall.
Wie konkret funktioniert das?
Ganz konkret funktioniert das. Der Klassiker ist, wo man vermehrt wieder gesehen, ist, dass eine fremde Person in ein Büro reinläuft zum Empfang mit einem USB-Stick und sagt, er hat jetzt gerade eine Bewerbung, ein Bewerbungsgespräch mit dieser Dame oder mit dem Herr aus dem HR. Und er hat aber vergessen, sein CV nochmal auszudrucken und bittet dann zum Beispiel die Person am Empfang, hey, könntest du mir das nicht bitte schnell ausdrucken?
Und da willst du helfen, natürlich. Ja. Oder? Und gerade am Empfang sagen wir da, jetzt kommt jemand vorbei. Ich weiss noch, wo ich mich das letzte Mal bewerben musste. Ich war nervös gewesen. Jetzt hat er die Unterlagen nicht dabei. Bitte schnell ausdrucken. Und dann wird der USB-Stick angeschlossen.
Der USB-Stick wird angeschlossen und dort drauf ist Schadsoftware. Oder es ist eben kein USB-Stick, sondern halt noch etwas, was aussieht und tut dann Befehl ausführen, Schadsoftware ausführen und dann ist schon alles passiert.
Wow. Also es braucht nicht mal, ist nicht mal das E-Mail vom Prinz von Persien, wo mir das Vermögen möchte übergeben, sondern manchmal ganz, ganz einfache Geschichten. Social Engineer, gib mir noch zwei, drei weitere Beispiele und Geschichten. Ist schon eindrücklich, was da alles passiert.
Absolut. Das, was die meisten schon mal gehört haben, ist natürlich, wenn man eine Drehtür, ein Drehkreuz hat, dass man dann jemanden durchlässt. Oder? Ich komme auch wieder als fremde Person in das Gebäude rein, habe meine Hände voll mit Paket und bitte dann jemanden, kannst du mir noch schnell die Tür aufhalten, kannst du mich schnell durchlassen. Und das funktioniert zum Beispiel bei den Banken enorm gut. Das heisst, ich gehe zum Hintereingang, dort, wo die Mitarbeiter Kaffeepause machen, komme mit ganz viel Paket, schaue hilflos um, versuche noch die Tür irgendwie aufzumachen und schon bin ich drin, weil dann jemand mir zur Hilfe eilen wird.
Und wenn dann die Leute drin sind, was machen sie?
Und wenn sie dann drin sind, ist freies Spiel, dann gehe ich normalerweise, oder die Leute, die es bei uns machen, die gehen dann in ein Sitzungszimmer. Dort hat es immer einen Internetanschluss, einen Anschluss zum Netzwerk, zum internen Netzwerk. Und da stecke ich nur noch meine kleine Box. Die einen kennen es von daheim, so ein Raspberry Pi, das ist ein kleiner Computer, steckt da ein. Das verbindet sich mit dem Netzwerk und ich habe das noch ein Post-it drüber. Achtung, IT ist etwas am Testen. Und schon langt das niemand da, das lassen die Leute sein. Und ich habe für immer und ewig Zugang auf das Netzwerk.
Und keiner informiert vor allem die IT, weil es ist ja scheinbar die IT, die dort am Arbeiten ist. Also so komme ich in die Firma rein, auf zwei Wege. Da braucht es aber jetzt immer noch einen Mensch, der physisch in die Firma reingeht. Wie sieht es digital aus mit dem Social Engineering?
Genau, digital, das hast du schon gesagt. Ein E-Mail, wo einfach irgendein Gespräch anfängt, ein Thema aufbringt, das ich auch erwarten würde. Das HR-Beispiel können wir auch digital machen. Oder? Ich schicke etwas, ein E-Mail mit einem Anhang als HR. Die werden aus Gewohnheit, aus Grund von ihrer Arbeit, den Anhang aufmachen. Und das kann eine schädliche Datei sein. Ähnlich ist, wenn es natürlich einen anderen Partner trifft. Das ist jetzt auch der Klassiker mit dem Business-E-Mail-Compromise. Ein Partner wird kompromittiert, also jemand kriegt Zugang auf die Geschäfts-E-Mails und kann dann natürlich die bestehenden E-Mails nutzen, um dir ein E-Mail zu schicken. Das heisst, du bekommst dann zum Beispiel von der ISO, also ein E-Mail, wenn es die ISO verwünschen würde. Und hast natürlich das Gefühl, ah, ja, das ist eine Konversation, die haben wir gehabt. Natürlich klicke ich auf den Link, natürlich öffne ich die Datei und schon sind sie auch wieder drin.
Wow, also sind alles Massnahmen, da muss man als Mensch natürlich auch Bescheid wissen, was da alles noch könnte passieren. Jetzt hat KI das ganze Thema natürlich auch nochmal verändert. Wie genau?
KI aktuell, das, was man in der Realität beobachten kann. Es gibt ganz viele theoretische Ideen, was es noch machen könnte. Aber heute in der Praxis, KI hilft, ein Phishing-E-Mail, ein E-Mail zu schicken, zum Beispiel auf Schweizerdeutsch. Ich kann wirklich sagen, der KI, zum Beispiel kann ich nur Russisch, ich schreibe alles auf Russisch und sage, tu mir das bitte übersetzen und auf Zürichdeutsch dann wiedergeben. Und das kann ich natürlich, wenn ich das in ein E-Mail packe, ist die Chance, dass mir das Gegenüber, jemand, der in Zürich arbeitet, darauf reagiert, massiv höher, als wenn ich auf Englisch schreiben würde. Oder auf gebrochenem Englisch. Das ist ein Mittel, wie KI enorm hilfreich ist für mich als Angreifer.
Wie sieht es mit Deepfakes und so weiter aus? Was passiert da im Cybersecurity-Bereich?
Da gibt es erste Geschichten. Da geht es vor allem in Richtung von Fake-Mitarbeiter, also man hat ein Bewerbungsgespräch mit einem nicht realen Mensch oder mit einem Mensch, der aber ganz woanders hockt, als man glaubt. Dort helfen Deepfakes, Banken haben Sorgen mit Deepfakes, aber es ist noch wirklich ein eher kleines Phänomen. Das ist mehr interessant für die ganze Medienbranche als Risiko, dass dort über falsche Informationen geteilt werden. Für das Unternehmen heutzutage noch nicht so ein grosses Risiko.
Die Geschichte, die man aber kennt, dass du eine Sprache mit Teilung oder Sprachnachricht überkommst vom CFO, der sagt, ich bin jetzt gerade im Flüger, bitte übermitteln so schnell wie möglich ein paar hunderttausend Franken neu mit Herren auf ein Konto. Das sind Deepfakes. Gibt es da schon Geschichten, die gemacht werden, wo man aufpassen muss?
Das gibt's. Also, mit Deepfakes werden genau das, was du beschrieben hast, gemacht. Es werden auch Bankkonten eröffnet, oder? Wir können heute uns gerne, also oft authentisieren, beweisen, dass wir ein Mensch sind, indem wir irgendwie das Handy vors Gesicht halten und ein Foto schicken. Das wird alles missbraucht heute schon. Aber was man nicht vergessen darf, der Aufwand für so einen Deepfake ist deutlich höher als ein E-Mail-Schreiben. Und das E-Mail-Schreiben funktioniert in den meisten Fällen immer noch. Darum, wieso sich die Kosten machen. Das heisst, es passiert, aber noch nicht so häufig.
Aber Cybercrime ist ein Massengeschäft. Also das heisst, all die Leute, die man da über das Dark Web findet, die dort ihre Dienstleistungen anbieten, die arbeiten, indem sie eben Millionen von Mails verschicken und hoffen, dass dann einfach ein Mitarbeiter irgendwo innerhalb von einer Firma mal schwach wird.
Es gibt wirklich zwei, drei Varianten. Also das ist eine Möglichkeit, dass man über die Masse schafft. Das ist eine Gruppe von Kriminellen. Andere machen das viel gezielter, wo sich dann eben die Mühe machen mit einem Deepfake. Von denen gibt es einfach weniger. Und das ist heutzutage aber das Massenbusiness. Also es ist hochprofessionalisiert.
Und es rechnet sich, oder? Wenn wir uns das vorstellen und sagen, ja, das sind Leute, die machen das zum Spass, aus Existenzängst oder zum Überlegen, zum Überleben, oder weil sie halt einfach mühen. Nein, es ist ein Business und zwar eines der erfolgreichsten weltweit.
Absolut. Also es ist organisierte Kriminalität und der Umsatz, den sie machen, ist mehr als die Summe von Waffenhandel, Menschenschmuggel, Drogenhandel und noch weitere organisierte Kriminalitätszweige. Also es ist wirklich ein Riesengeschäft und es ist organisiert.
Wow, so wird Geld verdient und entsprechend müssen wir unsere Mitarbeitenden schützen. Wie konkret machen wir das?
Ja, nicht die Mitarbeitenden als Problem darstellen, aufpassen, dass man keine Schuldigen sucht, sondern wirklich Awareness schaffen bei Mitarbeitenden und zwar auch nicht nur fokussiert aufs Geschäft, sondern wirklich sagen, wie kann ich einem Mitarbeiter beibringen, sich im Alltag, sechs privat, sechs beruflich, richtig zu verhalten, sicher zu verhalten. Wenn ich das anbringe, profitiere ich als Unternehmen und ich kann sicherstellen, dass die Leute das auch wirklich leben.
Aber das heisst dann irgendwo positive Einstellung wecken bei den Mitarbeitenden, um zu sagen, das gibt es da draussen und ich bin geschult, ich bin gewappnet und ich weiss, wenn irgendetwas ist, ich darf kommunizieren und ich muss es nicht verstecken. Weil das Schlimmste ist ja genau das, wenn ich einen Fehler mache, nicht dazu stehen, dann weiss es niemand. Und es dauert umso länger. Und ich habe noch Schiss, entlassen zu werden und so weiter, wenn ich dann einen Fehler mache.
Ganz genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Mitarbeiter mehr darauf hintrainieren, dass er ein Sensor wird, ein Messinstrument. Das heisst, ich will, dass der Mitarbeiter mir sagt, wenn etwas ist, wenn er sich unwohl fühlt, wenn er etwas verdächtig findet. Ich will, dass er das mir sagt als Sensor und dann kann ich darauf reagieren. Wenn mir Mitarbeiter nichts sagen und einfach Sachen löschen, ist vorbei.
Da braucht es aber eine positive Unternehmenskultur und eine positive Kommunikation seitens von der IT, anstatt dass man eben Angst macht und sagt, da gibt es Gefahren, da gibt es Risiken. Wie sieht die Kommunikation aus diesbezüglich, dass sie eben den Mitarbeitenden positiv abholt?
Heutzutage gibt es entsprechende Awareness-Lösungen, Awareness-Partner, wie zum Beispiel auch die iSource. Und wir haben mit denen schon ein paar solche Sachen gemacht, wo man eben das Positive hervorbringt, Enablement macht und eben auch mal ein Schöckchen verteilt, wenn sich jemand richtig verhalten hat und nicht darüber reden, was sind alles die Gefahren etc., sondern wirklich fokussiert, wie verhalte ich mich am besten, Anleitung dazu gibt, Hilfsmittel dazu gibt und nicht die ganze Zeit darüber reden, wer mich alles will, Schaden zuführen.
Wie konkret sieht das aus, wenn ihr das macht mit iSource zusammen, wenn ihr vor Ort seid in ihrer Firma?
Das hat normalerweise zwei Aspekte. Also der eine ist die regelmäßige Schulung. Das macht man meistens mit einer Plattform, wo man immer wieder spannende, aktuelle, zum Beispiel Deepfake-Themen, auch mal aufbringt, oder? Das ist auch spannend für die Mitarbeitenden. Aber es ist oft darüber, dass man noch einmal, zweimal im Jahr zusammen einen lebendigen Vortrag macht, ein Live-Hacking, eben mal zeigt, wie schaffen die Angreifer, das sind auch nur Menschen, oder? Dass man das zeigt und ein bisschen anschaulich macht, greifbar macht, erlebbar macht.
Ein Live-Hacking heisst, ihr hackt euch dann in die Firma rein und zeigt mal, wie das funktioniert? Oder schafft man mit den Mitarbeitern, dass man sagt, jetzt gehen wir mal auf die Dunkelseiten über und schauen, was da passiert und wie man dort mitdenkt?
Das Letztere. Wir wollen wirklich, dass der Mitarbeiter erlebt, wie die andere Seite schafft, wie sie funktioniert, wie sie denkt. Und wir wollen keinen Stunt machen. Wir wollen wirklich die Leute verstehen, was steckt dahinter. Und dann müssen wir sie mitnehmen, möglichst sie auch selber dazu befähigen, auch mal so etwas auszuprobieren.
Wer steht in der Verantwortung? Du hast gesagt, die Mitarbeitenden sind das Einfallstor eigentlich, wenn man alles andere gemacht hat. Aber wer ist in der Verantwortung insgesamt für die IT-Sicherheit der Firma?
Die einfache Antwort wie immer, Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat, wenn man einen hat. Sie müssen am Ende des Tages die nötigen Ressourcen stellen. Sie müssen sich darum kümmern und darüber nachdenken, wie sie strategisch das Thema angehen.
Also zu oberst oben, nicht die IT-Abteilung, nicht der einzelne Mitarbeiter, der man am Schluss kündet und sagt, jetzt haben wir das Problem gelöst, weil die Person, die aufs E-Mail geklickt hat, die im HR das Attachment aufgemacht hat oder beim Empfang jemandem helfen wollte, der den Bewerbungsbogen nicht ausgedruckt hat, sondern zu oberst oben, VR-Thema, Geschäftsleitungsthema.
Unbedingt, unbedingt. Weil wenn etwas passiert, müssen Sie involviert sein, Sie müssen mithelfen. Informationssicherheit, Cybersicherheit ist kein reines IT-Thema.
Wenn wir alles gemacht haben, Updates installiert, Backups sind gemacht, Firewalls sind da, Geräte abgehängt, wir haben gesagt, gewisse Maschinen, die auf einem alten Windows-System noch mit hängen, die nicht mehr am Netz sein sollten, die sind weg. Die Mitarbeitenden sind geschult. Man hat eigentlich alles gemacht. Was kann man machen, dass die Qualität gesichert wird, nicht nur einmalig, sondern mittelfristig, langfristig?
Es sind wirklich zwei Themen, die man beachten muss. Das Wichtigste ist Schwachstellenmanagement. Wir haben es kurz davor schon gehabt, dass man wirklich regelmäßig prüft, ist alles noch so sicher konfiguriert, eingestellt, gepatcht, auf dem neuesten Stand, wie man glaubt. Also funktioniert der Prozess, das sind wir im Schwachstellenmanagement. Und das andere, und das ist so ein bisschen der Geheimtipp von mir, mal an Sandy gumpen und sagen, was wäre, wenn es uns mal verwünscht? Wie würden wir reagieren? Also, dass man mal wirklich im Kaffee zusammenhockt und mal aus der Zeitung den letzten Ransomware-Vorfall nimmt und sagt, was ist, wenn dort unser Name würde stehen? Was würden wir machen? Wer würde was machen? Wer geht an die Presse? Wer tut alles wieder aufbauen?
Also, sauberes Krisenmanagement. Auch das muss, wenn etwas schief geht, wie gehen wir damit um? Wie reden wir mit unseren Partnern? Wie reden wir mit den Mitarbeitenden? All das muss passieren.
Ganz genau. Und dann sind wir im Thema nicht mehr Cybersicherheit, sondern Cyberresilienz. Das heisst, wir haben unsere Cybersicherheit uns darum gekümmert, aber auch sichergestellt, dass, wenn etwas passiert, wir wissen, wie darauf reagieren, effizient darauf reagieren.
Also, es braucht den entsprechenden Prozess und es braucht auch die Unternehmenskultur im Endeffekt, wo das Thema mit aufnimmt und sagt, wir haben gewisse Risiken, wir haben gewisse Schutzmaßnahmen, wir haben Resilienz und wir arbeiten zusammen an dem Thema. Jede und jeder leistet seinen oder ihren Beitrag.
Ganz genau. Es sollte Teil von der Unternehmenskultur sein, wie andere Elemente ganz genauso wichtig sind. Ja.
Ich habe eine spannende Geschichte gehört in einer Firma vor ein, zwei Wochen. Da haben die Mitarbeitenden gesagt, hey, bei uns, es ist alles so fest abgesichert. Weißt, dann machst du teilweise einfach mit dem Handy schnell einen Hotspot und loggst dich halt so ins Internet ein, dass wir einigermaßen arbeiten können. Was haltest du von so Geschichten?
Ich höre sie zu oft. Das ist das, was mich beunruhigt, leider. Also, das ist genau der Moment, wo die IT oder die IT-Security-Abteilung eben Nein sagt, nicht überlegt, was braucht denn der Mitarbeiter. Wir müssen am Ende vom Tag sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden, unser Geschäft funktioniert. Sonst gibt es keinen Grund für das Unternehmen zu existieren. Und dann müssen wir schauen, wie können wir das sicherer machen. Wir müssen es nicht 100% sicher machen, sondern sicherer machen. Und dann dürfen genau so Sachen nicht passieren. Das wären genau so Symptome, die man verhindern müsste.
Gregor, fassen wir nochmal zusammen. Wenn man startet ins Thema Cybersecurity mit einer Firma, man sollte ja schon gestartet sein, schon längstens. Wenn man sagt, wir wollen nochmal von Grund auf sicherstellen, als Verwaltungsrat, als Geschäftsleitung, wir übernehmen die Verantwortung und wollen von Grund auf sicherstellen, dass alles sauber läuft, was sind die ersten 3-4 Schritte, die gemacht werden müssen?
Der erste Schritt, herauszufinden, wer kümmert sich operativ um das Thema. Das heisst, ich brauche entweder einen IT-Partner, der sich darum kümmert, oder jemand intern, der sich darum kümmert. Und dann Basics, Basics, Basics. Nicht ablenken lassen von AI und anderen Technologietrends, sondern wirklich die Grundlagen machen. Wir haben das Kader von Backups, Multifaktor-Authentisierung, ich muss meine Mitarbeitenden trainieren und so weiter und so fort. Wirklich die Grundlagen machen.
Gregor, das sind die nächsten Schritte. Jetzt wissen wir, wo wir anpacken und wie wir es angehen müssen. Danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass du da bist.
Dankeschön. Merci.
Das war Gregor Wegberg von OneConsult und ich sage danke vielmals fürs Zuhören, fürs Dabeisein hier im iSource Podcast. Bis zum nächsten Mal.
iSource Podcast. Weitere Informationen unter isource.ch.